Heute steigen wir in eine weitere Ausgabe von Smart Builder ein. Smart Builder heißt unsere aktuelle Gottesdienstreihe, mit der wir uns beschäftigen, schon seit einigen Wochen. Und es geht darum, wie schaffe ich es in einer Welt, wo man sich um sich selber dreht, wo die auf mich zugeschnitten wird, wo du vom Tag eines deines Lebens an die Aufmerksamkeit bekommst und das so bleibt und du das ganze Leben lang das Gefühl bekommen sollst, es dreht sich um mich. Wie schaffe ich es in dieser Welt, von mir selbst wegzusehen und geistiges Leben, Spiritualität, Leben mit Gott zu bauen, was nicht auf mich bezogen ist, sondern ein Leben zu bauen, was auf Gott bezogen ist, auf meinen Schöpfer, auf meinen Erhalter, auf denjenigen, von dem alles kommt. Und mit dieser Gottesdienstreihe beschäftigen wir uns. Wir sind schon seit einiger Zeit dabei. Es geht um genau das, wie lebe ich eine gottzentrierte Spiritualität in einer ich-zentrierten Welt. Das heißt, wenn du heute zum ersten, zweiten Mal in dieser Gottesdienstreihe dabei bist, die Themen, die Predigten jeweils, die stehen für sich. Du hast zwar in den vorherigen Wochen schon etwas verpasst, aber das, was heute kommt, dafür brauchst du nicht von den letzten 4, 5, 6 Wochen den ganzen Inhalt zu wissen. Trotzdem nochmal kurz den Überblick. Wir nehmen das Ganze wie einen Hausbau vor, wo es ein Fundament gibt, sind die Auferstehung des Evangeliums, wo es Ecksteine gibt, die die Form des Hauses bestimmen. In den meisten Häusern sind das 4, in einem L-förmigen Haus zum Beispiel 5. Und da geht es darum, Gott zu vertrauen, Gott zu lieben, Gott zu genießen, Heiligung zu leben. Das waren die Themen in den letzten Wochen. Und heute geht es weiter. Nachdem die Ecksteine feststehen, wird eine Bodenplatte gegossen, werden Wände aufgerichtet, die dem Haus seine eigentliche Struktur geben, wo man dann auch erkennt, ja, hier ist wirklich ein Haus. Vorher beim Fundament wird das noch nicht sichtbar. Aber alles andere, die Wände, mit denen wir uns heute beschäftigen, das ist das, was sichtbar ist. Nämlich, ich vertraue der Bibel, ich lebe gehorsam Gott gegenüber und kämpfe damit. Wie kann es gelingen, einem Gott zu gehorchen? Sein Kreuz tragen, darum ging es am letzten Sonntag. Wie lebe ich mit Gott, wenn Leid in meinem Leben eine Rolle spielt? Wenn ich das Gefühl habe, boah, Dinge brechen über mich herein und ich bin kaum fähig, sie zu tragen oder sie zu ertragen. Man kann alle Predigten nachhören auf unserer Webseite, könnt ihr die Predigten von den letzten Wochen finden und dann auch herunterladen oder nachhören. Und heute geht es darum, um einen weiteren Teil. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Das ist so eine weitere Wand in unserem Haus, wenn es darum geht, das Glaubenshaus aufzubauen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Kein Mensch kann für sich selber existieren und für sich selber leben. Wenn man sich damit beschäftigt, was sterbende Menschen als ihre letzten Wünsche artikulieren, was sie bereuen oder auch die Dinge, die sie gerne noch mal tun möchten oder was sie unbedingt noch tun möchten, dann ist dort immer etwas mit dabei, was mit Gemeinschaft, Beziehungen mit anderen Menschen zu tun hat. Manche bereuen, dass sie so wenig Zeit hatten. Zeit für Menschen, für die Menschen, die ihnen lieb waren. Und im gleichen Atemzug wird dann ausgesagt, hätte ich doch nicht so viel Zeit gearbeitet, wo auch immer verbracht, sondern hätte ich doch mehr Zeit mit den Menschen, die mir lieb und wichtig sind, mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden verbracht. Oder auch, hätte ich mich doch noch ausgesöhnt mit so und so. Jetzt bin ich hier am Bett, kann das nicht mehr ändern. Aber hätte ich das doch noch gemacht? Und so sehen wir, dass vieles mit Beziehungen zusammenhängt. Und gerade am Ende des Lebens, wenn es wirklich um die ganz wichtigsten Sachen geht, spielen Beziehungen eine wichtige Rolle. Selbst im Leben gibt es Situationen, wo du es ohne andere Menschen nicht schaffst. Wenn du auf einer Klettertour bist und zu zweit am Fels bist, dann brauchst du jemanden, der dich sichert. Ja, es gibt Individualkletterer, gibt Leute, die ihre einsamen Touren gehen. Aber die Leute, die Touren neu begehen, das sind häufig Leute, die zu zweit unterwegs sind. Einer steigt vor und der andere sichert. Und dann zieht er den zweiten hinterher. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon Krisen erlebt, Schwierigkeiten, Lebenskrisen erlebt, wo ihr das Gefühl hattet, ich brauche andere Menschen. Ich bin einfach irgendwie für Gemeinschaft geschaffen. Ich brauche Menschen um mich herum. Und es tut gut, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Es tut gut, den Arm von jemand anderes zu spüren auf der Schulter, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin alleine. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht. Seht ihr das, die Jungs hier vorne? Wenn man sich so diese Jungs anguckt, da wünscht man ihnen, möge es ein Leben lang so bleiben. Dass du ein Leben lang eine kleine Gruppe von Leuten um dich herum hast, mit denen du alles teilen kannst, mit denen du Sorgen, Ängste und Nöte teilen kannst. Jeder von euch hat wahrscheinlich Ziele im Leben, die er verfolgt. wo ihr sagt, hey, das möge, wenn ich einmal 80 Jahre alt bin, dann möge das und das der Fall sein. Und bei vielen stehen ganz vorne, ich möchte, wenn ich 80 Jahre alt bin, gute Freunde haben, mit denen ich die Schwierigkeiten des Alters dann teilen kann, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Und die nicht versuchen, mich permanent zu verändern, sondern die gemerkt haben, er ist, wie er ist, sie ist, wie sie ist, wir nehmen ihn, wie sie ist, wir reiben uns aneinander, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir mögen uns, wir stehen Dinge zusammen durch. Das ist das, wonach sich unser Herz sehnt, wofür wir geschaffen sind, das merken wir daran. Um es auf den Punkt zu bringen, letztendlich hat alles mit Beziehungen zu tun. Und genau hier begegnen wir in unserer multioptionalen Welt einer großen Herausforderung. Alle Technik, Facebook und so weiter, hat seinen Segen. Du kannst dich befreunden, du kannst mit Leuten Kontakt bleiben, über Länder, über Zeitzonen hinweg. Und doch merkt irgendwie jeder, dass die Beziehung oder die Nähe Angesicht zu Angesicht, Gesicht zu Gesicht, Schulter an Schulter, ist eine ganz andere Qualität. Und dafür merken wir, sind wir geschaffen. Das ist unersetzlich. Und wir beobachten auch in unserer Welt, dass Familien und dass so kleine Zellen fragmentiert werden, dass man sich voneinander entfremdet und dass Menschen sich fremd werden, dass sie kaum zusammenleben, dass sie andere Dinge im Blick bekommen. Wir erleben, dass Familien unterwandert werden. Wir erleben, dass man sich fremd ist im selben Haus, dass Beziehungen nicht funktionieren, dass Scheidungsraten hoch sind, dass Beziehungen dysfunktional sind. Und man hat so das Gefühl, wir sind auf einem Weg als Gesellschaft dahin, wo wir feststellen, hey, das, was uns zusammenhält, der Kitt der Gesellschaft, der wird so spröde, der wird porös, der bröselt langsam raus. Ihr könnt das gerne mal beobachten, wenn ihr nachher rausgeht und an den großen Fenstern vorbeigeht. Schaut euch mal diese Bleiglasfenster an. Jede kleine Scheibe ist in so einem kleinen Holzrahmen drin und die wird von außen durch einen Fensterkitt darin gehalten. Und der Fensterkitt, wenn der den Elementen ausgesetzt ist, Sturm, Regen, Sonne, UV-Strahlung, dann wird der spröde und porös. Und irgendwann ist die Masse, die am Anfang sehr elastisch war, die das gehalten hat, die bröselt von ganz allein raus, es erodiert. Und es muss erneuert werden, es muss ersetzt werden. Und wir merken, dass es bei Beziehungen auch so ist. Beziehungen müssen immer wieder neu gekittet werden. Im Laufe der Zeit merken wir, dass sie spröde werden, dass sie porös werden. Und gleichzeitig stellen wir fest, sie sind so elementar wichtig. Sie sind das, was wir brauchen. Menschen, die uns beistehen. Menschen, die uns tragen. Menschen, die an unserer Seite stehen. Menschen, die uns wichtig sind, mit denen wir durch dick und dünn gehen können. Und genauso ist das im Glaubensleben, in der christlichen Spiritualität. Du brauchst Menschen um dich herum. Wir sind einfach für Gemeinschaft geschaffen. Ein Theologe, Martin Buber, hat das mal so ausgedrückt. Der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, du brauchst andere Menschen, um du selbst zu werden, um du selbst zu sein. An anderen Menschen kannst du sozusagen eine Feststellung machen, wer bin ich denn selbst? Und du erlebst dich selbst, du erlebst die Grenzen von dir selber. Und das sind genau die Herausforderungen, die wir heute haben mit Beziehungen. Durch die gesamte Bibel hindurch zieht es sich, dass Gott auf der Suche nach Beziehung ist. Er nimmt sozusagen ein defragmentiertes Universum oder eine Welt, ein Chaos am Anfang und er bringt Ordnung rein, er schafft etwas, er bringt die Erde ins Dasein. Und er setzt Menschen auf die Erde, obwohl er in sich selbst Beziehung ist. Ist die Botschaft der Bibel immer wieder, dass er den Menschen nachgeht und dass er Menschen hinterhergeht. Und wenn wir heute langanhaltenden Bündnissen oder Verpflichtungen so eher skeptisch gegenüberstehen, weil wir sagen, wir würden ja gerne Dinge schneller verändern oder schneller ein Bündnis auflösen, ist Gott jemand, der sich dazu verpflichtet, der Menschen nachgeht. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn wir die Bibel von vorne bis hinten lesen, sehen wir einen Gott, der Menschen hinterhergeht, der sie nicht einfach laufen lässt. Selbst wenn sie sich von ihm entfremden, wenn Menschen vor Gott weglaufen, wenn sie das Gefühl haben, weit weg von Gott zu sein, ist Gott derjenige, der sich auf den Weg macht, der ihnen hinterhergeht. Hier haben wir eine Herausforderung. Wir merken heute, dass Verbindlichkeit in Beziehungen oder im Leben allgemein, lass uns mal es auf eine breitere Ebene bringen, dass es eher schwindet. dass wir uns mit Verbindlichkeit schwer tun. Wir gehen ein Bündnis ein, aber wenn eine bessere Option kommt, dann springen wir natürlich auf die bessere Option. Das tun wir mit unseren Gasanbietern, mit Stromanbietern, mit Mobilfunkanbietern. Wenn es eine bessere Option gibt, ein besseres Angebot gibt, dann sind wir dort. Es gibt keinen Stammdiscounter. Wenn der andere Discounter oder das andere Laden ein besseres Angebot hat, gehen wir eben dorthin. Wir sind es nicht gewöhnt, langfristige Bündnisse, die scheinen hinderlich zu sein, die scheinen uns einzuschränken in unserer Vielfalt. Wer weiß denn, ob nicht morgen noch eine bessere Option um die Ecke biegt? Warum soll ich mich denn da heute festlegen? Und unser Problem heute ist, wir gehen immer noch Bündnisse, Verträge, Verpflichtungen und so weiter ein. Auf jeden Fall. Aber meistens ohne Verbindlichkeit, ohne Hingabe. Einer hat jemand gesagt, Verbindlichkeit ist tot. Interessante Aussage. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Es gibt einige, die sich erinnern. 2010 hat ein Fußballer kurz vor der Weltmeisterschaft in Südafrika gesagt, ich bleibe meinem Verein treu. Deutscher Fußballer, Süddeutschland, VfB Stuttgart, er hat gesagt, ich spiele auch nächstes Jahr noch für VfB Stuttgart. Ihr könnt mit mir planen. Sein Vertrag lief bis 2011 und im März, also das Interview war ziemlich genau auf den Tag heute, war am 29. April vor 10 Jahren, 2010, vor 7 Jahren, 2010. Dort sagte er in einem Interview, ich bleibe beim VfB Stuttgart, ich bleibe meinem Verein treu. Die VfB Stuttgart kann ein Jahr lang noch mit mir planen. Die WM kam und es kam das Angebot von Real Madrid. Und in dem Moment war für Sami Khedira die Entscheidung gefallen. Er geht nach Spanien. Für ihn war es klar, okay, jetzt ist etwas Neues dran und meine Verbindlichkeit hat ein Ende. Und man hat ihn natürlich hinterher gefragt, hey, du hast versprochen, dass du bleiben wirst bei Stuttgart. Was ist jetzt los? Und er sagte, jetzt muss ich kurz das Zitat finden, ich weiß, dass ich ein Versprechen abgegeben habe, aber ihr werdet es verstehen, denn das ist ein Angebot, was ich mir nicht entgehen lassen kann. Und so lebt nicht nur er, so leben wir. So leben wir mit unserem, wie gesagt, Mobilfunkanbieter, Gasanbieter. Und so leben wir in Beziehungen. Wir nehmen das in alle Lebensbereiche mit rein. Ob das Job ist, ob das Gemeinde ist, ob das andere Beziehungen sind. Wir leben es einfach so. Wir nehmen es mit rein. Und der Kitt, der Beziehungen zusammenhält, der eigentlich für Stabilität, für Sicherheit sorgt, der bröselt so langsam raus. Und deshalb muss er immer wieder erneuert werden. Verbindlichkeit zu einer Zusage oder zu seinem Wort zu stehen, das ist die Grundlage, damit Beziehungen heil werden können. Denn sonst hinterlassen wir als Gesellschaft, wir hinterlassen ein Erbe von kaputten Beziehungen, von Leuten, die abgelehnt worden sind. Immer wenn sich jemand aus einer Beziehung verabschiedet, bleiben zwei Leute zurück, wo beide das Gefühl haben, ich bin abgelehnt worden. Ich bin es nicht wert, ich bin zurückgelassen worden. Es gibt eine bessere Option als mich. Und wenn man das 5-mal durchlebt, dann macht das was mit mir. Und egal, ob das in Beziehungen ist oder ob das als Arbeitnehmer ist, ob das in einem Team ist, wenn du derjenige bist, wo du das Gefühl hast, es gibt bessere Optionen als mich. Das hinterlässt eine Leistungsgesellschaft, die sich immer anstrengen muss, das Beste zu geben. Und wisst ihr, wie anstrengend es ist, in einer Beziehung zu sein, wo du immer Angst haben musst, dass eine bessere Option um die Ecke biegt und du ausgenockt werden könntest. Das macht uns im Endeffekt als Gesellschaft kaputt, weil man sich permanent anstrengen muss, weil keine Verlässlichkeit da ist. Morgen schon könnte es eine bessere Option geben als mich. Morgen schon könnte jemand um die Ecke kommen, der besser ist als ich. Und morgen schon könnte ich abgeschrieben, wegrationalisiert oder irgendwas aussortiert sein. Und das hinterlässt einen ungeheuren Druck auf Menschen. Das greift Menschen in ihrer Seele an und sie sind in ihrem tiefsten Wesen verunsichert. Die Lösung dafür, wie man zu seinem Wort stehen kann, wie man Verbindlichkeit leben kann, die liegt nicht in uns. Wir schaffen das kaum. Wir messen uns miteinander. Wir stehen miteinander in gewisser Weise im Konkurrenzkampf. Die Lösung und das Vorbild dafür, das ist Gott. Gott selbst ist Beziehung. In sich selbst. Wir haben das vorhin in einem Lied gesungen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist Beziehung in sich selbst. Wir sehen das in der Bibel. Der Vater spricht über seinen geliebten Sohn, als Jesus getauft worden ist. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Der Sohn wendet sich an den Vater im hohen priesterlichen Gebet. Mein Vater, spricht Jesus Gott an. Der Geist bringt dem Vater die Lasten, die auf unserem Herzen sind. Er betet vor Gott, er bringt unsere Gebetslasten, unsere Gebetsanliegen vor Gott. So ist Gott in seinen drei Personen, in seiner Dreieinheit, was im Mysterium ist, Beziehung untereinander, eine harmonische Gemeinschaft mit tiefen Beziehungen zueinander. Und Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Und das ist der Grund, warum wir für Beziehungen mit anderen geschaffen sind. Allen Herausforderungen zum Trotz, allen gesellschaftlichen Strömungen zum Trotz. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn reflektieren, dass wir diese Liebe, die innerhalb dieser Gemeinschaft ist, reflektieren. Sein Charakter, seine Heiligkeit, seine Liebe. Er ist in Beziehung in sich selbst und er tritt in Beziehung zu uns. Er will mit uns in Beziehung sein. Deshalb finden wir am Anfang der Bibel, dass Gott nicht den Menschen einfach in den Garten fallen lassen hat, im Garten Eden, und sich dann zurückgezogen hat und so beobachtet von ferne, mal sehen, was Adam da macht. Sondern wir lesen, dass Gott am Ende des Tages, am Abend des Tages im Garten spazieren ging und den Menschen gesucht hat, mit ihm sprechen wollte, Kontakt mit ihm haben möchte. Gott ist Beziehung. Und deshalb sind wir für Beziehung geschaffen. Du wurdest für Beziehung geschaffen, und zwar, jetzt mal so ganz technisch gesagt, in zwei Ebenen. Einmal auf so einer vertikalen Ebene. Beziehung mit deinem Schöpfer, mit deinem Beschützer, mit deinem Freund. Beziehung zu Jesus. Wir finden das in den Bibelstellen, die hier aufgeführt sind, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie wir Beziehungen miteinander und mit Gott in diesem Fall leben sollen. Johannes 17, Vers 21. Dort heißt es, ich bete, das spricht Jesus aus, das ist das hohenpriesterliche Gebet, ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Davon ist die Rede, wenn es heißt, dass Gott in uns wohnt. Jesus spricht davon, dass er uns den Heiligen Geist schickt, der in uns wohnt, der in uns leben soll, der in uns zur Entfaltung kommen soll. Und das Leben als Christ, christliche Spiritualität, heißt, wir wachsen in dieser Intimität mit dem dreieinen Gott, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie kommt es, dass unsere Beziehung zu Gott uns zur Freude und zur Erfüllung von uns selbst führt? Wie kommt es? Was ist das Besondere daran? Wie kann das funktionieren, wenn eine Beziehung zu Gott? Wenn wir an den Anfang der Bibel sehen, im Garten Eden, dann können wir beobachten, dass die Menschen vor Gott, Mann und Frau, splitterfasernackt waren. Wenn eine Person vor einer anderen so stehen kann, dass sie alles zeigen kann, alles, was im Leben ist, alle Auswüchse, alle Narben, alle Runzeln, alle Flecken, alle Fehler, die tiefsten Geheimnisse, die dunkelsten Geheimnisse und sich nicht schämen braucht, dann ist die Tür für Intimität offen. Und das ist das, was im Garten Eden der Fall war. Wenn du weißt, dass die andere Person dich so sieht, wie du bist, dich so annimmt, wie du bist, und du nicht erst irgendetwas kaschieren musst, nicht erst irgendetwas formen musst, sie dich sieht so, wie du bist und sie dich annimmt, so wie du bist, und dich zu 100% akzeptiert und dort keine Bedingungen stellt und dort nicht ein Wenn reinbringt und ein für den Fall das und du sogar anerkannt und geschätzt bist, das ist Intimität. Das ist eine ganz enge Beziehung. Adam und Eva kamen nackt ins Paradies. Sie schämten sich nicht. Als sie dann sündigten und Gott zu ihnen kamen, dann schämten sie sich und sie fingen an, Feigenblätter zu nehmen, sie zusammenzuheften, um sich zu verstecken. Sie wollten nicht, dass Gott sie sieht, wie sie sind. Und als Gott sie dann danach fragte, da versuchten sie, ihre Fehler zu verdecken, indem sie anderen die Schuld gaben, dem Teufel, der Frau und schließlich Gott selbst. Und dann tat Gott etwas so Schönes, um die beiden zu trösten. Er gab ihnen ein Zeichen, dass seine Verpflichtung, dass seine Beziehung trotzdem noch steht, dass von seiner Seite her die Intimität trotzdem noch steht. Adam und Eva haben das Gefühl, sie müssen sich verstecken, ich kann nicht so zu Gott kommen. Und Gott gibt ihnen ein Zeichen, bleibt hier. Und er nahm ein Tier, das erste Tier, was geschlachtet worden ist in der Bibel, hat es geschlachtet und hat den beiden Kleidung aus Fell gemacht. Das heißt, ein Tier musste dann dafür sterben, dass die Intimität zu Gott bestehen bleibt. Und er nahm das Tier, nahm die Haut und bekleidete damit diese beiden schulderfüllten Leute, damit sie sich in der Gegenwart Gottes wieder sicher fühlen konnten. Dafür hat Gott gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass Menschen sich in seiner Gegenwart wieder sicher fühlen konnten. Gott steht dort nicht als Bedrohung da. Er steht dort nicht als Richter da und sagt, falsch gemacht, aus und vorbei das Ganze. Ja, die Schuld hat Konsequenzen, aber das, was Gott macht in dieser Situation, ist, er kümmert sich um das innere Bedürfnis von den Menschen, nämlich die das Gefühl haben, ich muss mich verstecken, ich kann nicht zu Gott kommen. Und Gott nimmt in dem Moment wahr, hey, hier passiert etwas Unglaubliches, hier geht ein Weg auseinander. Und wenn ich an dem Scheidepunkt jetzt nicht anfange, das wieder zusammenzubringen, dann bleiben Menschen sich selbst überlassen. Sie rennen vor mir weg, wissen nicht, wo sie hin sollen, obwohl ihr tiefstes Bedürfnis ist, bei mir zu sein. Und darum kümmert sich Gott. Du kannst dieses absolute Vertrauen zu Gott kannst du haben, dass Gott dich nicht richten oder geringer von dir denken könnte wegen irgendetwas. Gottes Liebe ist immer zu 100%. Er wird dich nicht nur 99% lieben, er wird dich nicht nur 97% lieben, weil heute Sonntag ist. Oder morgen, weil Montag ist, nur noch 93%. Gott liebt dich zu 100%. Egal, was du getan hast, egal, wie du bist, seine Liebe zu dir, die steht. Und das erfüllt die Seele. Das schafft Selbstvertrauen, das schafft Sicherheit und das schafft diese Intimität zu Gott. Das ist diese vertikale Ebene von Beziehungen. Und natürlich gibt es auch diese horizontale Ebene, Menschen miteinander. Und alles, was wir dort in dieser Intimität mit Gott gelernt haben, das können wir auf dieser vertikalen Ebene umsetzen. Das können wir da reinfließen lassen. Wir brauchen Nähe zu anderen Menschen. Als Adam geschaffen wurde, hat Gott kurz vorher die Tiere geschaffen und er brachte sie zu Adam, um zu sehen, wie Adam sie nennen würde. Aber die Tiere konnten Adams Bedürfnis nach bedeutenden Beziehungen, sie konnten sie nicht stillen. Adam brauchte nicht noch ein Haustier. Adam hat eine Frau gebraucht. Und sie war sozusagen sein kompatibles Gegenstück. Deshalb heißt es dann, 1. Mose 2, Vers 18, als Mann und Frau schuf er die beiden. Als Mann und Frau hat sie geschaffen. Füreinander, zueinander. Was macht nun die Beziehungen so wertvoll? Warum sind Beziehungen so wichtig? Warum sind Beziehungen so heavy, so schwer, so bedeutungsschwer? Nur durch Beziehungen mit anderen wirst du dich selbst richtig kennen. Wenn du bei einer anderen Person die Narben siehst, sozusagen die Narben Adams von Adams Fall im Leben siehst, wirst du sehen, und es wird dir zeigen, dass es auch bei dir solche Narben gibt. Du siehst bei anderen, was der Sündenfall oder was Sünde im Leben angerichtet hat. Und du wirst merken, Mensch, ich sehe solche Dinge auch bei mir. Oder durch Beziehungen wirst du zu der Persönlichkeit reifen, die Gott in dir sieht. Man reibt sich aneinander und das lässt dich reifen. Die Ecken werden abgeschliffen, die Kanten werden abgeschliffen. Das lässt dich reifen. Und nur durch Beziehungen lernst du persönliche Grenzen zu respektieren. Wir sehen das in den 10 Geboten. Dieses Prinzip liegt dem 8. Gebot zugrunde, du sollst nicht stehlen. Nicht stehlen heißt nicht unbedingt etwas Materielles, ein Gut, was jemand in der Hand hat. Es kann auch sein, dass man jemand Zeit stiehlt, dass man jemand Privatsphäre stiehlt, dass man jemand seine persönliche Freiheit stiehlt, dass man Besitz und Würde durch Misshandlung oder Entwürdigung jemanden nimmt, jemanden beraubt. Das alles hat mit du sollst nicht stehlen zu tun. Und durch Beziehungen lernst du diese persönlichen Grenzen von einer anderen Person zu respektieren. Du merkst, ich bin ich und du bist du. Das ist deine Grenze, das sind deine Beziehungen, das bist du. Und diese Grenzen werde ich nicht übertreten. Und nur in Beziehungen lernst du, dich auch Autorität unterzuordnen. Im 5. Gebot heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. In unserer Gesellschaft ist Autorität irgendwie suspekt. Wir vermuten immer schlimme Sachen dahinter, wenn jemand Autorität hat. Wir vermuten, dass Autorität oder wir befürchten, dass Autorität missbraucht werden kann, dass jemand mir etwas Böses tut, wenn er Autorität oder Macht über mich hat. Und trotz schlimmen Missbrauchs müssen wir sagen, dass niemand ohne Autorität leben kann. Dass wir das brauchen. Und Autorität geschieht auch durch Beziehungen. Jeder braucht jemanden, der ihn leitet, der ihn jemanden etwas erklärt, der dir etwas beibringt, der dich führt, der dich schützt, der für dich einsteht, der für dich kämpft, der dich repräsentiert. Und deshalb brauchen wir gute Eltern, wir brauchen gute Lehrer, wir brauchen gute Vorgesetzte, gute Chefs, wir brauchen gute Professoren, wir brauchen gute Politiker, gute Polizisten. Für die Autorität, die in dieser Funktion, in diesem Amt liegt. Und anstelle wegen der anti-autoritären Herzen zu versuchen, Autorität abzuschaffen, sollten wir lernen, dass wir gute Autorität leben. Jeder von uns übt Autorität aus. Du hast jüngere Geschwister, du hast Kinder, du hast Freunde, du hast Partner. Jeder von uns ist eine Autorität in sich. Und es geht darum, gute Autorität zu leben. Dieses Vorbild, was Gott uns gegeben hat, das weiterzugeben. Daran sehen wir, dass wir für Beziehungen miteinander geschaffen wurden und dass wir den anderen brauchen. Die Gemeinde ist eine besondere Art von Beziehung, nämlich der Leib Christi. Im Römer 12, Vers 5 wird das ausgedrückt, genauso wie wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder sind, die voneinander abhängig sind. Die Gemeinde, die Christen werden als ein Leib dargestellt, mit Christus als dem Haupt. Wir alle sind der Körper, wir gehören zusammen. Und gerade in 1. Korinther 12 schreibt Paulus, dass Christen einander brauchen, so wie die Teile eines Leibes, wie die Glieder eines Leibes sich gegenseitig brauchen. Brauchen wir den anderen? Sind wir von dem anderen abhängig? Auch wenn wir das gar nicht gerne haben, dass wir von jemandem abhängig sind oder dass wir jemanden brauchen. Wir wollen ja niemanden brauchen, wir wollen ja unabhängig sein. Brauchen wir andere Personen, die uns helfen, die uns beistehen, von denen wir lernen können? In Christus heißt, du bist als Individuum, als Mensch mit Christus verbunden. Du als Person bist mit Christus verbunden. Das ist wieder diese vertikale Ebene. Und du bist als Individuum Teil von etwas viel Größerem, Teil von einer großen Gemeinschaft. Das ist das, was mit Leib Christi zusammenhängt. Es ist ein Mysterium, das sich Gemeinde oder Kirche nennt. Tim Keller schreibt einmal, wenn wir uns zu Christus bekehren, dann ist die erste Veränderung eine grammatikalische. Unser Fokus ändert sich vom Ich zum Wir oder vom Mir zu uns. Es ist als die Gemeinschaft von Jesus, in der alle seine Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Der eine nicht mehr und nicht weniger als der andere, sondern wir alle bekommen von Christus Gerechtigkeit. Und das verbindet uns mit den Christusnachfolgern links und rechts, mit den Leuten neben uns, aber auch mit den Leuten in der Vergangenheit und mit denjenigen, die nach uns kommen werden. Wir sind eine große Gemeinschaft und wir haben alle eins gemeinsam, das Blut, das von unserem Haupt fließt, von Christus fließt. Das ist das, was uns gereinigt hat, was uns reinigt, was Sünde vergibt und was unsere geistlichen Krankheiten gesund macht. Gemeinde ist etwas Besonderes. Gemeinde und Kirche ist das Zusammenspiel von vielen Menschen, die den Leib Christi abbilden, die der Leib Christi sind. Ich liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Es gibt Leute, die von Kirche, von Gemeinde enttäuscht sind, die viele Sachen mit sich rumschleppen. Dinge, die sie erlebt haben, die sie nicht nochmal erleben wollen. Das kann ich verstehen. Ich bin genauso verletzt worden. Und ich glaube, dass ich genauso andere verletzt habe. Ich denke, dass Gott derjenige ist, der Menschen zusammenbringt, der Menschen heilt. Und deshalb brauchen wir Menschen einander. Kein Christ kann so individuell für sich selber seinen Glauben leben. Der kann ja nicht in das Bild hineinwachsen, was Gott für ihn hat. Wir finden in der Bibel, dass Menschen in der Einsamkeit vorbereitet worden sind. Mose zum Beispiel. Er hat lange in der Wüste gelebt, bevor er sein Amt antrat. Jesus hat sich zurückgezogen in die Wüste. Aber die eigentliche Wirkungszeit, dort wo Menschen dann gelebt haben, wo sie ihre Berufung gelebt haben, war immer in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Als Leiter, als Diener, als Mitarbeiter, als Freund, als Vater, als Mutter, als Bruder, als Schwester. Immer mit anderen Menschen Leute in die Gemeinschaft mit Christus gewachsen und in ihre Berufung hineingewachsen. Und so ist es auch mit uns als Gemeinde. Und ich möchte dich einladen, dass du in deiner Gemeinschaft, in deiner Gemeinde einen Schritt weiter gehst. Ich weiß nicht, wo dein Punkt gerade bist. Er ist, an dem du stehst, an dem du bist. Vielleicht sagst du, hey, ich muss das erstmal wieder wahrnehmen, dass ich andere Menschen um mich herum brauche. Vielleicht wäre es diese Woche eine gute Idee, wenn du sagst, hey, ich überrasche einfach mal eine Person und drücke ihr meine Wertschätzung aus. Und sage ihr, hey, ich brauche dich einfach. Es ist toll, dass es dich gibt. Ich profitiere von dir. Auch wenn wir uns nicht immer verstehen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Aber ich profitiere davon. Vielleicht ist diese Woche das ein Punkt, wo du sagst, das sollte ich mal machen. Damit einfach die Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Und damit zum Ausdruck kommt, ich brauche dich, du brauchst mich. Vielleicht merkst du, hey, in meiner Beziehung zu Gott, da fehlt noch was. Vielleicht musst du sagen, hey, ich will Christ werden, ich will Jesus nachfolgen. Dann wäre das ein Schritt, den man gehen kann. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich will die Gemeinschaft leben. Ich trage diese Sehnsucht in mir drin, mit Gott versöhnt zu sein. Und ich habe ein Bild von dir, was immer wieder erneuert werden muss. Wo vielleicht eine neue Facette dazugekommen ist und ich jetzt merke, hey, du kümmerst dich um meine Seele. Du, Gott, kümmerst mich darum, dass ich vor dir stehen kann mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und muss mich nicht schämen vor dir, Gott. Ich muss nicht erst irgendetwas erreichen, irgendetwas darstellen, sondern kann direkt zu dir kommen. Du liebst mich so, wie ich bin, wie ich heute bin. Deshalb leben wir Gemeinde, wie wir Gemeinde leben. Mit Gottesdienst feiern. Wir kommen zusammen und feiern als Gemeinschaft Gottesdienste. Deshalb haben wir Live-Groups in der Gemeinde. Kleine Gruppen, wo es darum geht, Gemeinschaft zu leben, auf einer intensiveren Ebene. Hört euch um. In der Gemeinde. Fragt nach, wie lebt ihr Life Group? Wie läuft das? Was ist das? Es geht darum, Gemeinschaft zu leben, die Höhen und die Tiefen des Lebens gemeinsam zu erobern oder durchzustehen. Es geht darum, Gottes Wort umzusetzen. Das, was du in der Predigt hörst oder das, was du selber liest, dass es einfach nicht an dir vorbeigeht, sondern dass sich das in dir verankern kann. Und dass man gemeinsam Verantwortung übernimmt. Verantwortung füreinander. Und das ist Gemeinschaft auf einer tieferen Ebene. Das geht über das hinaus, was wir sonntags erleben. Das heißt, wenn du Gemeinde mehr erleben willst, wäre das ein nächster Schritt, dich einer Live-Gruppe anzuschließen. Hör dich um einfach. Gib genug Live-Groups in der Gemeinde. Hör dich um und finde heraus, was könnte für dich passen? Was wäre für dich so ein Punkt? Oder du sagst, hey, ich habe gemerkt, ich brauche andere und andere brauchen nicht. Und ich will nicht einfach nur hier sein und will Zuschauer sein, sondern will etwas einbringen, will mitarbeiten. Sehr gerne. Es gibt ganz viele Bereiche in unserer Gemeinde, wo du mitarbeiten kannst. Für jeden Geschmack, für jede Begabung gibt es Bereiche. Ob das in Verwaltung ist, ob das im ganz einfachen Arbeiten sind, ob das im Bereich Gastfreundschaft ist, ob das in Außenanlagen ist. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Sprich uns einfach an, wenn du sagst, hey, hier ist vielleicht ein nächster Schritt, wo ich Gemeinschaft leben möchte und wo ich etwas, was Gott in mich reingelegt hat, weitergeben möchte, dann ist das der nächste Schritt. Und wir sind als Gemeinde da, um etwas in unsere Welt reinzugeben, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, um sie zu verändern, damit die Liebe, die wir erlebt haben von Gott, damit sie bei anderen Menschen ankommt. Ein Punkt dafür passiert zum Beispiel am nächsten Samstag, wenn wir sagen, wir machen Billy Wilder sauber. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich nicht nur um sich selber dreht, wo wir sagen, okay, wir haben hier unsere grüne Wiese, wir haben unsere Kapelle und das ist alles, wo unser Blick hingeht. Wir sehen noch mehr rundherum, hier die ganze Straße entlang, im Prinzip vom Osteweg bis vor zum Obi, die ist pflegebedürftig. Da gibt es ein paar Bereiche, wo man sagen kann, da müsste aufgeräumt werden. Und es gibt eine Aktion wieder am kommenden Sonntag, kommenden Samstag von 12 Uhr. Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, nennt sich Berlin machen. Ihr werdet es an vielen S-Bahn-Stationen oder Bus-Haltestellen sehen. Gibt es Plakate, Berlin machen. Es ist eine stadtweite Aktion, wo in vielen Kiezen, in vielen Stellen Leute einfach sagen, lasst uns gemeinsam etwas bewegen. Wieder dieser Gedanke, gemeinsam. Füreinander geschaffen, miteinander etwas bewegen. Herzliche Einladung, am nächsten Samstag mit hier zu sein. 6. Mai, 10 Uhr, hinterher vielleicht noch grillen. Aber auf jeden Fall wollen wir hier etwas schöner machen. Wir wollen diese Straße zu einem schöneren Ort machen, weil wir hier sind. Weil wir sagen, wir leben hier, wir sind ja Gemeinde und das soll sich auch in unserem Umfeld zeigen. Herzliche Einladung dazu. Und Gemeinschaft ist immer auch Verbindlichkeit, dass ich sage, hey, ich gehöre dazu und da bin ich auch dabei. Deshalb herzliche Einladung, zum Gottesdienst kontinuierlich dabei zu sein. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte Teil der Gemeinde werden, möchte verbindlich Teil der Gemeinde werden. Bei uns ist das so als Gemeinde. Wir sagen, wir sind eine Gemeinde, wo man eintreten kann. Du gehörst nicht zu unserer Gemeinde, weil du in einem bestimmten Bezirk wohnst. So ist es in evangelischen Kirchen, so ist es in katholischen Kirchen. Je nachdem, wo du wohnst, deine Postleitzahl, deine Straße und Hausnummer, bestimmt die Gemeinde, zu der du gehörst. Bei uns kann man beitreten, wenn man das möchte. Und wir sagen, wir sind eine Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt. Das heißt, komm zu unserer Gemeinde, sei Teil, werde Mitglied in unserer Gemeinde, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du sagst, ich bin Christ geworden, komm mit, dann mach, sei verbindlich dabei, werde Mitglied in der Gemeinde. Also, sich Jesus zuzuwenden, taufen lassen, wenn du sagst, ich bin nicht getauft. Taufe ist so ein Schritt, wo du sagst, damit drücke ich aus, dass ich Jesus nachfolge. Und dann kommt so, dass man Teil der Gemeinde wird. Wenn du noch nicht Gemeindemitglied bist, das sind die Schritte dahin. Wir wollen offen sein, wir wollen das nicht verstecken, wie Leute reinkommen in die Gemeinde, wie sie rauskommen aus der Gemeinde. Und du kannst Christ sein, auch ohne zu einer Gemeinde dazu zu gehören. Der Leib Christi ist größer als eine Gemeinde. Wir bilden als Gemeinde nicht den Leib Christi ab. Viele Christen gemeinsam bilden den Leib Christi ab. Aber nur in einer verbindlichen Gemeinschaft wirst du die Fülle erleben können. Nur in einer verbindlichen Gemeinschaft wirst du erleben können, wie Gott deine Berufung schärft, wie er dich als Persönlichkeit weiterbringt. Nur dann hast du Menschen um dich herum, die dir beistehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Ich möchte beten für die Gruppen, die ich jetzt gerade genannt habe. Und ihr könnt euch als Band schon mal bereithalten. Und ich bitte euch einfach mit aufzustehen. Und ich möchte beten für Leute, die sagen, hey, ich möchte in dieser Woche ausdrücken, dass jemand mir wertvoll ist, dass jemand mir wichtig ist. Ich möchte für Leute beten, die sagen, bei meinen Beziehungen, dort muss was geklärt werden. Vielleicht habe ich so eine Beziehung, wo gerade etwas nicht rund läuft. Dafür möchte ich beten. Jesus, wir kommen zu dir. Wir sehen in deinem Wort, wofür du uns geschaffen hast. Und wir erleben, dass es entspricht unserem Wesen, es entspricht unseren Sehnsüchten, unseren Bedürfnissen. Wir sind für Beziehungen geschaffen, zuallererst für die Beziehung zu dir und dann genauso für Beziehungen miteinander. Und wir bekennen, dass es uns schwerfällt, Beziehungen zu leben und Beziehungen mit Verbindlichkeit, mit Hingabe zu leben, weil wir uns einfach Optionen offen halten wollen. Und deshalb bete ich, Jesus, dass du uns die Kraft dazu gibst. Und ich bete für diejenigen, die sich so entschlossen haben jetzt und sagen, hey, ich möchte in der kommenden Woche für jemanden etwas, der mir etwas bedeutet, möchte ich das ausdrücken. Ich bete, dass es gelingt und ich bete, dass diese Liebessprache, diese Liebesbekundung ankommt bei der anderen Person. Ich bete für diejenigen, die feststellen, meine Beziehung zu Gott, dort muss was geklärt werden, dort ist Sünde im Leben. Ich bete, dass sie bereinigt werden kann, Jesus. Ich bete, dass sie offengelegt werden kann. Ich bete, dass die Bereitschaft zum Bekenntnis da ist, sie zu bekennen. Ich bete für die Stellen, wo in unseren Beziehungen Schwierigkeiten da sind, wo Beziehungen erkaltet worden sind, wo Entfremdung geschehen ist, dass du wieder zusammenbringst, Jesus. Ich bete, dass du einst, dass du Einigkeit schaffst, dass du durch deinen Geist Herzen, die kalt geworden sind, wieder zueinander wendest. Und ich bete, dass dort, wo so eine Unverbindlichkeit in den Lebensstil reingekommen ist, dass da Hingabe reinkommt, Jesus, dass Verbindlichkeit reinkommt. Damit andere Menschen wissen, woran sie sind. Vater, ich bete, dass wir Menschen werden, auf die man sich verlassen kann, die zu ihrem Wort stehen, so wie du zu deinem Wort stehen. Dass wir Menschen werden, die Sicherheit für andere ausstrahlen, wo sich andere gut aufgehoben fühlen, wo sie nicht verunsichert werden. Ich bete, dass du unsere Beziehungen erfüllst, Jesus. Dass du mit deinem Geist in unser Leben kommst und in unsere Beziehungen kommst. Dass du sie reinigst, dass du sie heiligst, dass du sie gesund machst und dass du sie zu etwas Schönem machst, das dir entspricht, das deinem Wesen entspricht, deinem Wesen der Dreieinigkeit, deinem Wesen der ultimativen Liebe, der Beziehung untereinander, die nicht aufhört, sondern die ganz tief ist. Danke, dass du Gutes mit uns im Sinn hast, Jesus. Präge du unsere Beziehungen. Amen.